Ich lese aus 1. Könige Kapitel 17, die Verse 1 bis 6 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab: Ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder regnen noch Tau geben, bis ich es sage. Danach befahl der Herr Elia: Du musst fort von hier, geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Ich habe Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen, und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Krit, der von Osten her in den Jordan fließt.
Kra, ich erinnere mich.
Wieso erinnerst du dich? Ich hatte gehofft, du bist im Winterschlaf in Alaska.
Alaska? Also, du hast ja wirklich gar keine Ahnung. Also, erstens haben wir Raben ein super Gedächtnis, weil uns die Geschichte aller Raben mit den Eiern ins Nest gelegt wird. Darum weiß ich genau, was meine Urgroßeltern damals am Bach Krit erlebt haben. Und zweitens sind wir Raben keine Bären. Wir halten keinen Winterschlaf. Und drittens fliegt kein Vogel zum Winterschlaf nach Alaska. Unsere Geschwister, die Zugvögel, die zieht es jedes Jahr, wenn es kalt wird, nach Afrika. Also ich glaube, als Zugvogel wärst du ziemlich aufgeschmissen, wenn du nicht mal Afrika von Alaska unterscheiden kannst.
Okay, okay, ich wollte mit dir eigentlich nicht über Erdkunde reden. Ich wollte bloß sagen, dass mir am liebsten wäre, wenn du irgendwo in Alaska ganz zufrieden auf einem Ast sitzen würdest. Denn wir wollten hier eigentlich über Elia sprechen. Und da mache ich jetzt auch weiter. Also Elia sitzt am Bach Krit und weil es dort nicht zu essen gibt, lässt Gott die Raben los. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch, des Morgens und des Abends. Und dazu trank er Wasser aus dem Bach.
Gott lässt die Raben los? Also wir Raben sind demnach in Gottes Rabenstall eingesperrt und werden nur rausgelassen, wenn es gilt, irgendeinen Propheten zu retten? Also du hast ja wirklich keine Ahnung, Mensch. Erst sollen wir nach Alaska und dann sind wir jetzt auch noch in Gottes Rabenstall gesperrt. Also ich werde jetzt erstmal erzählen, wie das alles wirklich war. Also.
Moment, ich wollte doch nur sagen, dass Gott die Raben gebeten hat, den Propheten Elia zu versorgen. Sie sollten Brot und Fleisch holen und ihm bringen. Von einem Rabenstall war gar nicht die Rede. Dabei sind die Raben nicht nur sinnlos hin und her geflattert, sondern haben sich endlich mal nützlich gemacht. Sie haben nicht dauernd mit ihrem Gekrächze die Gottesdienste gestört, sondern hatten ein schönes Stück Brot im Schnabel, um es Elia zum Überleben zu bringen.
Sinnlos hin und her flattern? Also, und das von dir? Vielleicht flattern deine Klamotten sinnlos hin und her. Also, die Raben sind ständig auf Achse. Wir sind ständig darauf angewiesen, etwas zu sehen, etwas zu holen, etwas zu fressen. Also, wenn wir uns an den Bach Krit setzen würden, dann würden uns keine Raben füttern.
Warte mal, Rabe. In der Bibel steht, dass ihr euer Essen genauso bekommt wie Elia am Bach Krit. In der Bibel steht: Schaut, die Vögel am Himmel. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und unser himmlischer Vater versorgt sie doch.
Das stimmt, einerseits. Die Mäuse, die wir fangen, müssen wir weder sehen noch gießen. Aber, also die lässt der liebe Gott vor uns gedeihen, jedoch fliegen sie uns nicht vor den Schnabel. Wir müssen aktiv werden, um sie zu fangen. Und dafür müssen wir eine ganze Menge hin und her flattern.
Aber wir sind uns doch einig. Wenn Gott für euch nichts gedeihen lässt, dann nützt euch alles hin und her geflattere nicht.
Ja, da hast du ausnahmsweise mal recht.
Und da kommen wir auf die Spur, warum die Raben dem Elia Brot und Fleisch brachten. Gott will dem Elia zeigen, dass Vertrauen wichtiger ist als hektisches Hin- und Hergeflatter. Elia soll ganz ruhig am Bach sitzen und ihm fällt das Essen von Himmel, sogar von Raben gebracht. Die Raben hatten damals ja keinen guten Ruf.
Also müssen wir darüber jetzt auch noch reden?
Warum nicht? Die Menschen damals dachten, dass ihr Todesboten seid. Wo ein Rabe krächzt, müsste bald einer sterben.
Also sowas können sich wirklich nur Menschen einbilden.
Naja, aber für die Geschichte Elias wird das Wunder Gottes umso größer. Ausgerechnet die nichtsnutzigsten Vögel, die sonst nur für die übelsten Botschaften taugen, ausgerechnet diese schwarzen Gesellen retten dem Elia das Leben, weil er sich darauf verlässt, dass alles Gute von oben kommt, von Himmel und von Gott.
Es ist ganz normal, wenn es mal regnet. Doch man ärgert sich trotzdem, wenn der ganze Urlaub verregnet ist. Es ist aber doch schon ein Wunder, wenn es regelmäßig regnet. In trockenen Monaten, wenn wochenlang kein Regen, kein Tropfen vom Himmel fällt, können wir nachempfinden, wie es ist, wenn das Wasser nicht da ist. In Israel war es so, dass es 2 Jahre lang nicht regnete. Alle Bäche und Flüsse versiegten. Die Böden waren völlig ausgetrocknet und steinhart. Doch die trockenen Flussbette zeugten noch davon, dass dort einmal Wasser floss. Diesen Sommer war es heiß, Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke. Es war für diejenigen gut, die Urlaub hatten. Doch für die Landwirtschaft und für die Gärtner war das Wetter nicht angebracht.
Aber wie kam es dazu? Elia sollte zu König Ahab gehen und ihm berichten, dass es einige Jahre lang nicht regnen sollte. Denn König Ahab hörte nicht auf Gott und war kein sehr guter König. Danach befahl Gott Elia, er soll zum Bach Krit gehen. Dort wird er ja von Raben versorgt. Ich glaube, jeder kann sich in Elias Lage hineinversetzen und nachempfinden, wie er sich gefühlt haben muss. Elia musste viel Mut aufbringen, um dem König so eine schlimme Nachricht zu überbringen. Das ist so, wie man seinen Eltern sagt, dass man einen riesigen Kratzer in das Auto gefahren hat und man weiß nicht, wie sein Gegenüber reagieren soll. Elias Situation war im Gegensatz zum Beispiel allerdings noch brenzliger, denn der König hätte Elia kurzerhand umbringen lassen können.
Elia machte sich auf den Weg zum Bach Krit. Es war eine einsame Gegend. Dort versteckte er sich. Er wusste, dass es die nächste Zeit nicht regnen sollte. Aber er hatte ja den Bach, um zu trinken. Doch was war mit dem Essen? Er hatte keins dabei. Er erinnerte sich, dass Gott etwas von Raben gesagt hatte. Aber sollte er etwa Raben essen? In seinem Versteck fühlte er sich sicher. Er hatte das Wasser aus dem Bach, um zu trinken. Doch ja kein Essen. Trotzdem war er sich sicher, Gott wollte für ihn sorgen. Und so legte er sich schlafen. Er konnte in Ruhe schlafen und war froh, ein so gutes Versteck gefunden zu haben. Am nächsten Morgen wachte er auf, aber er hatte immer noch kein Essen. Zwar stillte er sich seinen Durst mit dem Wasser aus dem Bach, doch seinen Hunger konnte er damit nicht stillen. Plötzlich hörte er jedoch ein Krächzen hinter sich. Er schaute sich um und entdeckte hinter sich eine große Gruppe von schwarzen Raben. Er ging langsam auf die Raben zu und bemerkte, dass sie nicht wegflogen. Sie saßen da und hatten keine Angst vor ihm. Da erinnerte er sich, Gott hatte etwas von Raben gesagt. So ging er noch näher auf sie zu und dann ließen sie etwas aus dem Schnabel fallen. Sie flogen weg und er ging auf die kleinen Stücken auf dem Boden zu. Es waren Brotstücken und Fleisch. Damit konnte sich Elia ein leckeres Frühstück zubereiten. Er dankte Gott, denn er wusste, nicht die Raben haben von sich aus ihm das Essen gebracht. Nein, Gott hat ein Wunder getan. Am Abend hörte Elia wieder das Krächzen und wieder brachten die Raben ihm Brotstücken und Fleisch. Dazu trank er das Wasser aus dem Bach. Er musste sich eine lange Zeit vor Ahab verstecken. Doch Gott wollte für ihn sorgen und morgen und abends die Raben schicken. Elia spürte jeden Tag aufs Neue, dass Gott da ist. Aber trotzdem wusste er nicht gewiss, ob die Raben nächsten Tag wiederkommen würden. Doch Gott schickte die Raben jeden Tag wieder. Jeden Morgen und jeden Abend. So erlebte Elia, wie Gott versorgt.
Gott schickte Elia nicht nur die Wüste, er sagte ihm auch, dass er dort versorgt wird. Die Aussicht, in einer Zeit absoluter Trockenheit jederzeit frisches, sprudelndes Quellwasser zu haben, war sicher angenehm. Nun brauchte Elia nur noch was zu essen. Die Raben waren dazu da, den Propheten mit Nahrung zu versorgen. Doch was sind Raben eigentlich? Raben sind Fleischfresser, aggressiv und stets hungrig. Trotzdem sind sie intelligent. Auch in Notzeiten finden sie immer etwas zu essen. Es ist ein Wunder, dass sie sich hier in Elias Zeit, wo er am Bachkrieg war, versorgt haben.
In der Bibel finden wir einige Beispiele zum Überleben in der Wüste. So wie die Israeliten, die 40 Jahre lang in der Wüste waren und die Gott mit Manna und Wachteln versorgt hatte. Oder Jesus. Er war 40 Tage in der Wüste und nach den gescheiterten Versuchungen Satans hat Gott dafür gesorgt, dass ihm Engel zu essen geben. Ein eher moderneres Beispiel ist diese Geschichte. Eine Familie war glücklich, dass sie umziehen konnte. Es war kaum zu glauben, aber sowohl der Mann als auch die Frau hatten in einer anderen Stadt beide eine bessere Arbeitsstelle gefunden. Die Kinder, die in der Schule Schwierigkeiten hatten, konnten an einer neuen Schule neu anfangen. Dennoch waren sie alle nach einigen Monaten unglücklich. Sie kannten niemanden, die alten Freunde fehlten. Alles war anders und nichts mehr vertraut. Ihnen fehlten auch die lebendigen Gottesdienste in ihrer früheren Gemeinde, die blühende Kinder- und Jugendarbeit, das fröhliche Singen und die ermutigenden Impulse für den Glauben. Natürlich gab es auch in der neuen Stadt eine Gemeinde, aber das war ein ganz anderer Stil. Alles viel kleiner, nicht so lebendig und vielfältig, dachten sie. Sie fühlten sich innerlich ganz ausgetrocknet, so wie in der Wüste. Solche Wüstenzeiten gibt es auch für Christen. Denn der Glaube ist keine Garantie für dauernde Fröhlichkeit. Wir werden tagtäglich mit scheinbar unüberwindbaren Problemen konfrontiert. Aber an Elia können wir lernen, wie man in Wüstenzeiten überleben kann.
Nachdem es eine lange Zeit keinen Regen gab, schickte Gott Elia weiter an einen anderen Ort. Und wie wir wissen, nachdem es eine lange Zeit keinen Regen gab, sagte Gott zu Elia, geh an den Bach Kriet, dort ist noch Wasser, verstecke dich da, dort werde ich dich versorgen. Wie wir alle wissen, fand Elia tatsächlich eine Stelle, wo der Bach noch Wasser führte. Aber nicht nur mit Wasser wurde er versorgt. Er bekam von den Raben Brot und Fleisch. In der schweren Kriegszeit wurde auch in unserem Land das Essen knapp. In einem Haus war nichts mehr zu essen. Der kleine Junge der Familie wurde abends ohne Abendessen ins Bett geschickt. Die Mutter las dem Kind noch die Geschichte von Elia vor. Als er die Geschichte gehört hatte, verlangte er von der Mutter, Mutter, lass auch unsere Tür offen, damit bei uns die Raben hereinkommen können. An diesem Abend kam gerade der Bürgermeister vorbei und sah, dass die Tür offen steht. Er fragte nach, warum die Tür offen stehe, und er hörte von der Mutter die Erklärung ihres Kindes und hilft. Er sagt nur, wenn das so ist, dann will ich Gottes Rabe sein. Noch am selben Abend brachte er einen Korb voller Nahrungsmittel zu der Familie. Der Bürgermeister in der Geschichte hat die Not erkannt und die Initiative ergriffen. Er hat geteilt. Zum Überleben gehört nicht nur, dass man für sein eigenes Überleben sorgt, sondern auch für das von anderen. Man muss wie der Bürgermeister teilen, so wie wir das auch heute an Erntedank mit dem Gabentisch tun wollen. Irgendwann trocknete aber auch der Bach Kriet aus. Und die Versorgung der Raben ging auch nicht immer so weiter. Nachdem Gott den Bach austrocknen ließ, schickte er Elia weiter in einen anderen Ort. Doch erst ließ er Elia erleben, wie der Bach austrocknete. Es sollte aber keine Bestrafung sein. Gott war weiterhin an Elias Seite und gebrauchte ihn. Für Elia war dies aber trotzdem eine Wüstenzeit. Denn er erlebte wie viele andere der Bibel, wie er an die Grenzen des Ertragbaren geführt wurde. Doch nach dieser Zeit hielt Gott Größeres für sie bereit. Jeder erlebt Wüstenzeiten, in denen er nicht weiter weiß. In dieser Zeit ist Gottes Gnade und Liebe eine wunderbare Zuflucht für uns. Mit seiner Hilfe zerbrechen wir nicht an der Wüstenzeit, sondern leben neu auf und können gestärkt ins weitere Leben gehen. Aber nicht nur das. Eine Wüstenzeit ist ein Vorgeschmack, was uns auf der neuen Welt erwartet. denn unsere Zeit auf dieser Erde ist begrenzt, genauso wie eine Wüstenzeit, in der wir lernen und auf die neue Erde warten. Unsere Erde bereitet uns auf die neue Welt vor, auf das danach, auf die Ewigkeit. Elia hat die Erfahrung einer Wüstenzeit und des Wartens gemacht. Er ist als ein tiefgründiger Mann Gottes aus der Wüstenzeit zurückgekehrt und Gott hat ihn versorgt und an ihm gearbeitet. Elia hat Gott erlebt und mit ihm gelebt. So ist er eine Ermutigung für uns, gerade wenn Wüstenzeiten und Herausforderungen uns zu groß erscheinen, darauf zu vertrauen, dass Gott uns rechtzeitig den nächsten Schritt zeigt. Er lässt uns auch in der Wüste überleben. Er versorgt uns. Auf sein Wort ist Verlass.
Elia hatte zwar einen Bach, wo noch Wasser drinnen lag, aber sein Brot und Fleisch kam immer nur in kleinen Mengen. Als die Raben das erste Mal kamen, hatte Elia keine Sicherheit, dass sie auch am Abend kommen würden. Wie Gott es versprochen hat, kamen sie morgens und abends. Elia hat dann gemerkt, dass darauf Verlass ist. Doch er sah, dass aus dem Bach ein Rinnsal wurde. Er fragte sich, ob die Raben noch Nahrung finden konnten. Irgendwann wurde das Wasser im Bach noch weniger. In der prahlenden Sonne verdunstete das Wasser schnell. Es wurde auch hier trocken. Das Trinken wurde auch auf die Nacht- und Morgenstunden beschränkt. Aber Elia konnte noch leben. Gott hielt sich an sein Wort, aber Gott sagte Elia nicht, wie es weitergeht, immer nur den nächsten Schritt. Wir müssen lernen, Gott total zu vertrauen, von Tag zu Tag. Wer so Gott vertrauen kann, gewinnt das nötige Maß an Gelassenheit. Es bedeutet wirklich nur, auf den Moment zu sehen. Zu sehen, was Gott gibt, was Gott will. Und sich genau daran zu halten, obwohl wir nicht wissen, was morgen kommt. Das ist nicht so einfach. Gott gibt, was wir brauchen, aber er gibt es nicht im Voraus. Dietrich Bonhoeffer war ein lutherischer Theologe. Er formulierte das in seinem Glaubensbekenntnis im Blick auf die Kraft zum Widerstand. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstand geben will, wie wir brauchen, aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.